Ganz herzlich willkommen zu der ersten richtigen Episode von meinem neuen Podcast «Shit, Sit, Shift». Ich bin Corinne und ich freue mich riesig fest, dass du heute mit dabei bist. Und als allererstes möchte ich mich von Herzen auch ganz fest bedanken für alle wertschätzenden Worte, für das schöne Feedback, das mich erreicht hat zum Intro von dem Podcast und auch zum Projekt ganz allgemein. Es bestärkt mich natürlich und es ermutigt mich, die Reise so weiterzugehen, auch mit euch zusammen. Und ich freue mich, dass ich heute ein Thema darf in diese Episode bringen, wo mir sehr am Herzen liegt. Ich habe im Intro ja ein bisschen angekündigt, dass ich jeweils auch möchte Fachwissen teilen und das auch gerne verknüpfen mit meiner eigenen Perspektive. Und ich habe auch erzählt, dass das Nervensystem für mich ganz eine grosse Relevanz bekommen in den letzten Jahren. Und darum möchte ich die Episode sehr gerne auch der Polyvagaltheorie widmen. Jetzt möglicherweise findest du so, ach, Theorie, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin tatsächlich auch jemand, wo sich sehr in der Praxis zu Hause fühlt. Ich brauche immer irgendwie den Bezug zu der Praxis. Ich kann nicht so viel anfangen mit, ich sage jetzt mal einfach, theoretischem Wissen im luftleeren Raum. Das war schon früher in der Schule so gewesen, wo ich den Sinn nie so ganz verstanden habe, Sachen zu lernen, die ich irgendwie im Alltag gefühlt nicht brauche. Obwohl ich manchmal auch erstaune, wo es dann gleich immer wieder Bezugspunkte gibt. Aber ich bin definitiv eine Verfechterin vom intrinsischen Lernen und wende das mittlerweile wirklich auch selber so an. Ich habe mich, sage jetzt mal, so ein bisschen aus dem klassischen Bildungssystem verabschiedet und schaue wirklich viel mehr, wo ist gerade mein Interesse und wer bietet Ausbildungen an oder Weiterbildungen in diesem Bereich. Und die entsprechen dann halt nicht mehr im klassischen Bologna-System, aber ja, mir geht es damit, denke ich, sehr gut. Und genau so hat auch die Polyvagaltheorie in mein Leben gefunden. Es ist eine Theorie, die Stephen Porges 1994 das erste Mal vorgestellt hat. Und er hat eigentlich so ganz kurz auf den Punkt gebracht, herausgefunden, dass der Parasympathikus von unserem autonomen Nervensystem eben nicht, wie bis angenommen, einfach ein Zweig ist von dem Nervensystem, sondern dass der weiter kann unterteilt werden in einen ventralen Ast und in einen dorsalen Ast. Bis anhin oder bis dahin hat man angenommen, dass der Sympathikus dafür zuständig ist, dass wir uns aktivieren können, dass wir uns können bewegen, dass auch ein gewisser Stress ins System kommt, wo überhaupt nicht nur schlecht bewertet werden soll. Und der Parasympathikus sozusagen so der Gegenspieler ist, der dafür sorgt, dass wir uns entspannen können. Und das ist nicht grundlegend falsch, nur sind eben die zwei verschiedenen Äste auch für verschiedene Funktionen zuständig und die Unterscheidung dünkt mich doch noch recht relevant. Und ja, es ist für mich irgendwie spannend, von dieser Theorie zu erzählen, weil ich finde, ich mache gerade ein riesengroßes Fass auf und ich habe auch gemerkt, ich habe so wie mehrere Anläufe gebraucht, um die Episode aufzunehmen. Da habe ich gemerkt, ich habe viel zu viele Wellen reinpacken, weil es eben so viel zu erzählen gibt. Und ich glaube, das, was mir für jetzt oder heute ein Anliegen ist, ist wirklich einfach mal so ganz basic zu erzählen, wie sich denn die verschiedenen Zustand von unserem autonomen Nervensystem könnt zeigen. Und alles Weitere, was man damit verknüpfen kann, folgt dann auch in anderen Episoden, wenn es dann thematisch wieder passen darf. Und zwar, wie schon erwähnt, besteht unser autonomes Nervensystem aus einem Parasympathikus und unserem Sympathikus. Und ich fange gerne an mit dem ventralen Ast von unserem Parasympathikus. Das ist nämlich der Teil von unserem Nervensystem, der dafür sorgt, dass wir uns sicher fühlen können im Hier und Jetzt. Wenn dieser Teil aktiviert ist, dann können wir Geborgenheit empfinden, dann können wir auch in Kontakt treten und eine Verbundenheit leben. Und das äußert sich dann zum Beispiel auch in einem Blickkontakt, in einer Mimik und in einem stimmlichen Tonfall, wo zugewandt ist, wo, ich sage jetzt auch mal, so ein bisschen nett ist, präsent ist, offen ist und auch ein gewisse, ja, etwas so Angenehmes auch drin hat. Es ist auch der Zustand, wo wir können uns selber beruhigen oder allenfalls auch mit Hilfe von anderen, aber wo das uns gelingt, uns auch zu beruhigen und wo wir uns auch können erholen und das wirklich auch so auf einer tieferen Ebene. Also vereinfacht gesagt ist das ein Zustand, wo wir reguliert unterwegs sind. Jetzt kann es natürlich sein, wie das Leben so spielt, dass Sachen passieren und wir merken, wir fühlen uns überhaupt nicht mehr sicher. Und ich finde es in dem Kontext sehr spannend, dass das natürlich von der Evolution her sich stark verändert hat. Also vor x Tausenden von Jahren hat sich nicht sicher fühlen etwas ganz anderes bedeutet, als es heute in den allermeisten Fällen bedeutet. Und ich rede jetzt hier natürlich ganz fest aus einer Perspektive von einer weissen Cis-Frau, die in einem Land lebt, wo ein extrem hoher Wohlstand herrscht. Und bin mir durchaus bewusst, dass das Sicherheitsempfinden auch sehr subjektiv ist und auch sehr fest davon abhängt, wie wir, also mit welchen Merkmalen wir auf dieser Welt dürfen leben und vor allem auch, wo in welchem System wir dürfen leben. Wenn wir jetzt merken, dass das irgendetwas ist, wo sich unsicher anfühlt, dann kommt der Sympathikus ins Spiel, also eine sympathische Aktivität. Und das kann erstmal dazu führen, dass wir in so eine sogenannte Fawn Response fallen. Also, dass wir versuchen zu beschwichtigen, dass wir uns allenfalls auch dem Gegenüber unterwerfen, dass wir uns anbiedern oder gefällig sind oder uns auch aufopfern. Und ich finde immer so, wenn ich diese Wörter so nenne, dass das wahnsinnig stark und auch möglicherweise so krass tönt. So, ja, nein, das mache ich doch nicht. Und dass es aber eben gerade auch in unseren gesellschaftlichen Strukturen unglaublich viele Beispiele gibt, wo das passiert. Und ich glaube, so einerseits im grösseren Kontext und dann aber auch im kleineren Kontext in Beziehungen, wo ja nicht so gesunde Muster in sich haben oder mit sich tragen, in Arbeitsumfeldern, wo Machtverhältnisse ausgenutzt werden und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich immer gerade auch zu diesen einzelnen Zuständen ein bisschen erzählen, wie sich das bei mir anfühlt. Wenn ich jetzt beim ventralen Parasympathikus bleibe, habe ich gemerkt, so im Vorbereiten oder beim Vorbereiten von dieser Episode, dass das tatsächlich ein Zustand ist, vor allem der Sicherheitszustand, den ich gar noch nicht so lange kenne. Und das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gestimmt und irgendwann auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, oder ich vermute, dass das ganz vielen Leuten so geht. Also wir sind uns gesellschaftlich gesehen inzwischen so ein Stresslevel gewöhnt, dass wir teilweise gar nicht mehr wissen, wie würde es sich denn eigentlich anfühlen, wenn wir konstanter oder einfach auch stetiger entspannt sind und uns eben auch im Moment in der Präsenz wirklich sicher anfühlen. Bei mir ist das ein Zustand, wo ich würde sagen, der hat sich so in den letzten 2-3 Jahren dürfen fest oder mehr etablieren. Ich fühle mich mehr mit mir verbunden. Also das bedeutet auch, dass ich mich wirklich spüre und auch meinen Körper spüre und mein Körper einerseits so als Körperwesen, also in seiner ganzen Form, mit allem, wo mein Körper ausmacht. Und andererseits gehört für mich da auch ganz fest dazu, dass ich meine Körperempfindungen, also Gefühle, Emotionen kann fühlen und mich auch in dem Innen immer wie sicherer fühlen. Ich bin durch das viel präsenter, also einerseits mit mir selber, dass ich viel feiner wahrnehme, was eigentlich in mir innen abgeht und andererseits auch mit meinem Gegenüber oder mit meinen Gegenübers, wo ich auch merke, ich bin viel mehr wirklich in dem Moment, also physisch und irgendwie auch mental und nicht einfach physisch anwesend, aber mit meinem Kopf irgendwie im Gestern oder im Morgen oder irgendwo total anders. Ich spüre das auch so, dass ich immer wie kreativer werde oder so meine ganze Kreativität, die in mir steckt, immer wie mehr einfach anfange an auszuleben und das auch immer wie selbstverständlicher. Dass ich mich auch in dem Innen sehr viel sicherer fühle. Und dass ich so ganz grundsätzlich einfach wahnsinnig viel mehr Vertrauen in mich und in mein Leben habe. Und das finde ich darum auch sehr bemerkenswert, weil ich ja eine Angststörung hatte vor ja, etwa 10 Jahren, ein bisschen mehr. Und Vertrauen so ziemlich das Letzte war, was ich gespürt habe, weil die Angst für mich eigentlich sehr viel mit dem Gegenteil von Vertrauen zu tun hat. Und mich das auch immer wieder berührt, dass ich das Vertrauen in mich und in meinen Weg so hat dürfen finden. Es ist auch ein Zustand, wo ich merke, dass ich mich immer wieder auch so im Flow hingeben kann, wo ich einfach mache und manchmal auch auf so eine ganz wohlige Art und Weise Zeit um mich herum vergesse. Also, dass ich dann auch da wieder einfach sehr fest im Moment bin, sehr fest mit mir verbunden oder auch mit der Situation verbunden und es nicht so eine Rolle spielt, was dann noch später an diesem Tag passieren soll. Und es fällt mir, wenn ich schön reguliert bin, auch sehr viel einfacher, Pausen zu machen. Also einerseits Pausen und andererseits auch Feierabend zum Beispiel. Das ist auch ein Thema, das für mich ganz lang sehr, sehr schwierig war. Und manchmal merke ich das auch jetzt noch ein bisschen, dass ich irgendwie so im Flow bin gefühlt oder so voller Tatendrang, dass ich manchmal fast nicht möchte aufhören zu arbeiten. Aber je mehr Regulation in mein Nervensystem kommt, desto einfacher fällt es mir auch mal, ja, zu sagen, es ist genug für heute. Und mein Wert hängt viel weniger, praktisch nicht mehr davon ab, was ich eigentlich geleistet habe, was ich alles gemacht habe, weil ich weiss inzwischen, dass ich immer gleich wertvoll bin. Dann, wenn es um die Fawn Response geht, dann merke ich bei mir, dass das etwas ist, wo ich glaube vor allem auch so in der Vergangenheit viel zum Tragen gekommen ist, weil ich wahnsinnig lang sehr fest nach aussen orientiert unterwegs gsi bin und gefühlt versucht habe, immer den anderen recht zu machen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch mich und meine eigenen Bedürfnisse oder auch meine Gesundheit oftmals einfach ganz hinten angestellt habe. Und dann natürlich auch entsprechend irgendwann Konsequenzen getragen haben. Und mich dünkt die Fawn Response manchmal noch so ein bisschen tricky, weil ich so das Gefühl habe, ja nein, das passiert mir jetzt nicht mehr. Ich weiss jetzt, wie die abläuft oder was das mit sich bringt. Und es gibt dann aber tatsächlich wieder so Situationen, wo ich merke, so, ah, okay, jetzt bin ich da schön wieder in eine Unterwerfung rein oder jetzt habe ich mich da so ein bisschen anbiedert oder ich habe etwas gemacht, was eigentlich für mich gar nicht wirklich stimmig war und ich habe meine Werte irgendwie ja, so ein bisschen hinten dran gestellt. Also das passiert nach wie vor auch. Und das bringt mich gerade zu einem guten Stichwort, weil es geht in dieser ganzen Polyvagal-Theorie überhaupt nicht darum, dass wir quasi immer nur in dieser Sicherheit unterwegs sind oder immer nur in einem super ventral aktivierten Zustand, sondern es geht grundsätzlich darum, dass wir die verschiedenen Zustände können erkennen, dass wir die können lesen und dass wir dann auch wiederum wissen, was uns hilft, zurück in einen ventral aktivierten Zustand zu finden. Weil wenn wir langfristig dysreguliert unterwegs sind und zu diesen dysregulierten Zuständen komme ich jetzt dann gerade, dann birgt das eine riesengroße Gefahr mit sich, dass es uns gesundheitlich immer wie schlechter geht. Also das kann die psychische Ebene betreffen, die psychosomatische oder auch die physische Ebene. Es ist so, also dass wirklich wahnsinnig viele Krankheiten mit einem dysregulierten Nervensystem zusammenhängen. Und darum ist das Wissen für mich inzwischen auch mit ganz viel Prävention verbunden. Weil wir, wenn wir uns lesen können und wenn wir auch wissen, was uns hilft und was uns dienlich ist, wieder zurückzufinden in einen regulierten Zustand, einfach auch einen riesengroßen Gefallen machen für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Jetzt ist es eben so, dass das Leben einfach auch ein bisschen spielt, dass nicht alles immer nach Plan verläuft oder nach Wunsch verläuft, dass es Ereignisse gibt, die uns auch ein bisschen aus der Bahn werfen, die uns überfordern, die uns sehr aktivieren. Und unser Nervensystem ist extrem clever, weil es reagiert dann eigentlich mit sogenannten Überlebensreaktionen und sorgt dafür, dass wir möglichst mit, sag jetzt mal, so ein bisschen geringem Schaden wieder aus diesen Situationen rauskommen. Und da spielt jetzt eben zum Beispiel der Sympathikus eine Rolle. Und es kann sein, dass wenn der unter Stress gerät, dass wir in einen sogenannten Fight-Flight-Modus kommen. In der Regel ist es so, dass wenn wir in eine Übererregung reinkommen, was eigentlich so ein bisschen auch ein Synonym ist für eine sehr starke sympathische Aktivierung, dass wir uns zuerst immer darum bemühen, zu schauen, gibt es irgendwelche Menschen, Personen in unserem Umfeld, die uns helfen können, uns zu regulieren und auch wieder zurück in den ventralen Bereich zu finden. Und manchmal klingt das natürlich und manchmal klingt das nicht. Und dann kommt eben das Fight-Flight zum Zug. Und jetzt ist es auch da so, von der Evolution her, ist die erste Reaktion die Flucht, weil die Flucht eher zum Überleben beiträgt hat oder zum Überleben beiträgt, also quasi die sicherere Variante ist, als das Kämpfen. Und wenn eine Flucht nicht möglich ist oder nicht gelingt, dann gehen wir quasi in Kampfmodus. Und vielleicht kennst du das Beispiel mit einem Säbelzahntiger oder mit einem sonstigen wilden Tier, das es vor x Tausenden von Jahren gegeben hat. Dort finde ich, ist es immer so sehr einfach zu veranschaulichen, was denn in uns innen abgeht. Also wenn wir uns eben überlegen, wir begegnen einem sehr wilden Tier, ja, dann ist der erste Impuls, mal einfach zu flüchten. Und wenn das nicht gelingt, dann gehen wir kämpfen. Jetzt ist es so, dass wir in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr gleich viele Begegnungen haben mit so wilden Tieren, zumindest in unseren Breitengrad nicht oder in eher urbanen Gebieten auch nicht. Aber ich finde das Bild hilft gleich ein bisschen, um sich so bewusst zu sein, was denn eigentlich in unserem Nervensystem abgeht. Und körperlich zeigt sich das so, dass unser Körper dann auch anfängt, Stresshormone ausschütten, die uns dann eben auch helfen, die Energie zu mobilisieren, die wir brauchen, zum Kämpfen oder Flüchten. Und es steigt der Herzschlag und unsere Atemfrequenz und auch unser Erregungsniveau. Und gleichzeitig sinkt unser Sicherheitsgefühl, auch unsere Kontaktfreudigkeit, unsere Verdauung und unser Speichelfluss. Und vielleicht kennst du das von Situationen, wo du merkst, du bist extrem nervös, dass du bevor einem Ereignis noch musst aufs WC. Also dass du einen Stuhldrang hast oder auch einen harten Drang. Und das ist genau die Erleichterung, die soll stattfinden, damit du quasi nachher schneller kannst kämpfen oder flüchten. Und ich kenne das zum Beispiel von einer Flugangst, die ich auch hatte früher. Ich glaube, die ist eben auch nicht mehr so stark, aber ich hatte früher ganz, ganz schlimme Flugangst gehabt. Und ich war einfach ein Nervenbündel am Flughafen und ja, wahrscheinlich irgendwie 7-mal aufs WC und so weiter und so fort. Und was ich da mega wichtig finde, oder was ich glaube auch ganz lange selber nicht so verstanden habe, ist, dass die Reaktionen oder dass unser Körper dann die Reaktion wie auch möchte fertig machen, weil wenn das nicht gelingt, dann bleibt immer auch so eine gewisse Überlebensenergie in unserem Körper stecken. Und das hat dann wiederum Potenzial auch für traumatische Belastungen. Aber zu dem Thema komme ich dann definitiv ein anderes Mal noch ein bisschen tiefer und differenzierter. Auf jeden Fall kann es auch sein, dass der Sympathikus in Sicherheit aktiviert ist, also dass da noch ganz viel auch ventraler Vagus gleichzeitig aktiviert ist. Und das ist dann der Fall, wenn wir uns sehr handlungsbereit fühlen und wenn wir auch ganz eine grosse Wachheit verspüren und eine Leistungsfähigkeit. Und ich habe mir vorher überlegt, dass wenn ich jetzt natürlich einen Podcast aufnehme, dann ist das ganz bestimmt auch eine Mischform von einer gewisse ventrale Aktivierung, dass ich in der Präsenz bin. Und gleichzeitig braucht es aber auch da ein bisschen sympathische Aktivierung, dass ich überhaupt kann erzählen, was ich möchte erzählen. Wie zeigt sich denn bei mir der Sympathikus unter Stress? Was ich kann beobachten in solchen Situationen ist, dass ich eine extrem grosse Unruhe in mir verspüre. Auch so ein starkes Treiben sein, dass es mir mega schwer fällt, zum Beispiel auch Pausen zu machen oder überhaupt einfach mal zu rasten. Ich merke auch, dass ich dann oft so mit dem Blick sehr suchend werde und das nicht auf eine achtsame Art und Weise, weil das ist etwas, was man auch praktizieren kann, dass man sich im Raum orientiert, weil das eben Sicherheit vermittelt. Und ich finde das da sehr spannend, dass ich das dann, wenn ich mich eben unsicher fühle, auch mache, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise und oftmals auch sehr unbewusst. Was ich auch kann wahrnehmen in solchen Situationen ist, dass ich im Körper wirklich so eine grosse Aktivierung oder auch eine Art eine Erregung spüre und so vielleicht ein Kribbeln oder eine Anspannung, etwas, was sich auf jeden Fall eher unangenehm anfühlt und auch, dass ich mit den Gedanken dann nicht mehr so präsent bin. Also das sind dann Momente, wo ich das Gefühl habe, mein Gedankenkarussell dreht im Turbo-Modus oder plötzlich kommen irgendwie auch Ängste auf oder Sorgen oder ich bin irgendwo bei etwas, wo in der Zukunft liegt oder ich zerdenke noch etwas, was schon längst passiert ist und so weiter und so fort. Also nicht mehr so präsent in meinem Körper auf jeden Fall. Ich habe dann oft auch so das Gefühl, dass die Energie so ein aus meinem Körper mehr Richtung Kopf aufsteigt und ja, ich mich einfach sehr unruhig fühle. Dann gibt es auch, wie schon erwähnt, noch den dorsalen Ast vom Parasympathikus. Und wenn der gekoppelt ist zusammen mit der ventralen Aktivierung, also wenn wie beide Teile aktiv sind, dann sorgt das dafür, dass wir uns sehr tief regenerieren können und dass eine Bewegungslosigkeit ohne Angst möglich ist. Und ich finde, da dabei ist das Paradebeispiel das Schlafen. Also wir können dann schlafen, wenn wir uns sicher fühlen, mal so ganz grundsätzlich. Und das kann auch ein Hinweis sein, wenn du jetzt zulässt und merkst, mein Schlaf ist nicht so gut, dann kann das durchaus auch einen Zusammenhang haben mit der Regulationsfähigkeit von deinem Nervensystem. Etwas anderes, was mir da auch in den Sinn kommt, bei dieser ganz tiefen Entspannung, bei dieser tiefen auch, Regeneration, ist zum Beispiel ein Shavasana am Ende von einer Yogastunde, wo man sich total vertrauensvoll kann gehen lassen und einfach ein paar Minuten kann abtauchen. Und auch da gibt es Situationen, wo man merkt, das geht irgendwie nicht. Und dann hat das ebenfalls oft damit zu tun, dass wie noch zu viel Aktivierung auch im Körper ist. Und wenn jetzt der dorsale Ast unter Stress ist, dann fängt unser Körper an, Endorphin und Analgetika ausschütten. Und das hat den Grund oder den Zweck, dass das auch so schmerzstillende oder auch schmerzhemmende Eigenschaften hat. Also, dass wir in unserem Körper wie weniger spüren. Und ein Folge davon ist von dem Zustand, dass wir in eine Immobilität hineingeraten. Das ist dann auch eine Bewegungslosigkeit, die mit Angst verbunden ist. Also das ist der ganz wichtige Unterschied. Wenn eine ventrale Aktivierung um ist gleichzeitig, dann fühlen wir uns in einer Immobilität sicher. Und wenn die ventrale Aktivierung nicht um ist, dann fühlen wir uns in dieser Bewegungslosigkeit nicht mehr sicher. Und das kann bis zu einer Erstarrung gehen oder auch im absoluten schlimmsten Fall auch zu einem Todstellreflex. Und auch da finde ich das Bild von diesen wilden Tieren von früher oder diesen Begegnungen wieder sehr hilfreich, weil wenn wir uns jetzt überlegen, eine Flucht hat nicht gelingen können, und dann kommt der Kampf und der Kampf gelingt vielleicht auch nicht, dann ja, ist einfach noch eine Möglichkeit, sich totzustellen und darauf zu hoffen, dass dann das Tier von einem ablässt. Was körperlich passiert in diesem Zustand ist, dass der Herzschlag abnimmt, auch die Atemfrequenz nimmt ab, ebenso der Muskeltonus und auch Kontaktfreudigkeit. Also wir sind dann überhaupt nicht mehr interessiert an Interaktionen mit anderen Menschen. Und auch da erzähle ich gerne wieder, wie sich das bei mir kann zeigen kann. Ich habe festgestellt, dass die Momente von dieser unteren Regung bei mir in der letzten Zeit kürzer geworden sind. Es kann sein, dass ich plötzlich mitten am Tag mal so merke, ich bin gerade in einer Starre inne. Und dann merke ich, das ist sehr spannend, dass ich dann so alle ein bisschen wie am Handy zum Beispiel klebe und auf Insta einfach mal so ein bisschen durchscrollen und überhaupt nicht wahrnehmen, was ich eigentlich genau gerade sehe. Es kann auch sein, dass ich x-mal auf mehreren News-Seiten lande und zum wiederholten Mal quasi das Gleiche lese und dann irgendwie feststellen, so, ah, das habe ich auch vor 5 Minuten schon gelesen. Das sind so ein bisschen so Mechanismen, also jetzt vor allem auch, wenn ich am Laptop bin oder am Arbeiten bin und mit so Geräten unterwegs bin. Es ist dann eine Art so eine Starre, wo ich zwar jetzt so gefühlt nicht irgendwie würde sagen, ah, ich habe gerade mega Angst, aber ich glaube, das ist mehr noch so eine Reaktion auch von meinem Körper, wo dann manchmal kommt, wenn vielleicht vorher irgendwie auch eine gewisse Erregung da war oder auch eine Art eine Unsicherheit rum ist. Und die Unsicherheiten, die sind heute teilweise sehr subtil oder machen auf den ersten Blick manchmal auch gar nicht so fest sind, wenn man so das Gefühl hat, ja, aber ich bin auch am Arbeiten, zuhause, ich habe das Dach über dem Kopf, ich habe es warm, ich habe alles, was ich brauche. Warum genau sollte ich mich jetzt gerade unsicher fühlen? Und dann ja, spielen natürlich da ganz viele verschiedene Mechanismen rein. Es gibt aber auch Situationen, wo ich sage, eher in der Freizeit, wo ich vor allem, es ist, ja, ich würde so sagen, in den letzten 10, 15 Jahre so wahrgenommen habe, dass ich dann alle diese Übererregung wie nicht mehr haben können heben. Also der Kampf oder Flucht sozusagen nicht möglich war. Und irgendwann eben mag das System nicht mehr und es geht wie die Stufe weiter. Und dann bin ich in eine Untererregung reingekommen und die hat dann teilweise, ich würde sagen, tagelang, wochenlang, gefühlt fast monatelang angehalten. Und hat auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel mich sehr unsicher gefühlt habe unterwegs, dass ich auch grundsätzlich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin sehr lustlos, ich mag nicht, es macht irgendwie nicht so wirklich Freude und Spass und vor allem auch, dass ich meinen Körper so gar nicht mehr gespürt habe. Also, dass ich oft auch dissoziiert bin, das ist auch ganz ein typisches Symptom auch für den Nervensystemzustand. Und dass ich mich dann teilweise einfach wie so von aussen wahrgenommen habe, also eigentlich fast so ein bisschen abgespalt oder fast so ein bisschen, wie ich mir irgendwie würde zuschauen. Und typisch für das ist auch, dass man nachher sehr wenig Erinnerungen hat an Ereignisse oder an auch bestimmte Zeiten. Und das kenne ich von mir sehr gut. Also das ist definitiv eine längere Zeit gewesen. Das sind so die Essenzen von dieser Polyvagal-Theorie, verknüpft mit ein paar persönlichen Insights. Und ich hoffe, dass du dir ein bisschen Bild hast können machen, wie sich so die verschiedenen Zustände ungefähr zeigen können. Und dabei ist mir sehr wichtig, dass jedes Nervensystem unterschiedlich ist. Also wenn sich bei mir jetzt eine Übererregung mit gewissen Symptomen zeigt, dann bedeutet das nicht, dass das bei dir genau die gleichen Symptome sein müssen. Spannend finde ich an dieser Theorie eben, dass es nicht nur körperliche Symptome sind, wo wir uns dadurch irgendwie besser erklären können. Ich finde es interessant, dass es total natürliche Reaktionen sind und auch nur mal so zu betonen, dass es immer darum geht, dass unser Körper uns möchte am Leben und am Überleben behalten. Also es sind auch Schutzmechanismen, die da abgehen mit diesen Überlebensreaktionen. Und genau das ist etwas, was in mir innen auch ganz viel Versöhnliches ausgelöst hat, weil ich irgendwann so davon merken kann, ah, das ist ja eigentlich extrem natürlich, was da passiert ist, wenn ich in so einem Stress unterwegs war, dass mein Körper das irgendwann nicht mehr haben mag. Und dass er dann eigentlich wie so quasi die nächste Stufe angesteuert hat, um noch mehr zu sagen, hey, Gordon, jetzt ist im Vater wirklich genug, weil wenn jetzt nicht los ist, dann ist irgendwann einfach ganz finito. Und so bin ich auch sehr dankbar für das Nervensystem inzwischen. Und ich merke in dem Innen auch, dass es mir mega fest hilft, die Zustände können zu lesen und dann eben auch zu wissen, was brauche ich, was ist mir dienlich, um mich wieder in einen regulierten Zustand zurückversetzen oder mich eben können zu regulieren, dass ich wieder viel mehr auch ventral aktiviert bin. Und was ich eben auch so interessant finde, jetzt kommt's, ist, dass es nicht nur körperliche Symptome sind, sondern wir eben auch je nach Zustand ganz anders denken und ganz andere Überzeugungen über uns und auch über die Welt haben. Ich habe beim ventralen, parasympathischen Ast ein bisschen erzählt, dass ich mich in dem Innen dann sehr sicher fühle, auch ganz ein grosses Vertrauen spüre. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich sehr sympathisch aktiviert bin, dass ich dann viel mehr so in einen Hustle-Mood reinkomme. Oder auch ein Hamsterrad gefällt mir da als Beschreibung. Ich habe dann viel mehr so Gedanken wie, ich muss jetzt unbedingt noch XY erledigen. Oder ich muss jetzt sofort weiterarbeiten und ich kann jetzt gerade keine Pause machen. Oder ich muss noch mehr leisten, damit ich noch besser bin oder dass ich noch mehr kann und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz andere Gedanken und Überzeugungen um. Und wenn ich in einem dorsal aktivierten Zustand bin, dann fühle ich mich oft sehr einsam und auch sehr hilflos und sehe dann manchmal, wieso sage jetzt auch mal so ein bisschen die Wege und die Möglichkeiten oder auch potenzielle Lösungen nicht. Und ich hatte wie wirklich ein paar Situationen in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, wo ich so gemerkt habe, spannend, das ist jetzt eine totale, dorsale Aktivierung oder jetzt bin ich gerade in einem super übererregten Zustand und darum ist das gerade so, wie es ist. Und dann eben auch so, also das ist dann so meine Beobachterin, ein innerer Anteil von mir, der sich sehr fest hat dürfen entwickeln in den letzten Jahren, wo mir dann sehr dienlich ist, um auch irgendwie so können, sich einschalten und merken, okay, jetzt darf ich handeln oder jetzt kann ich wie schauen, wie kann ich mich regulieren. Und was ich in dem Sinne auch sehr schön finde, ist, dass sich die Regulationsfähigkeit definitiv auch sehr fest kann entwickeln. Und ja, eben, Regulation ist definitiv lernbar. Unsere Selbstregulationsfähigkeit hängt zwar davon ab, wie wir als Kind Co-Regulation haben dürfen erfahren. Es hängt davon ab, wie wir mit unseren Bezugspersonen gebunden worden sind, ob das eine sichere Bindung war oder allenfalls eher eine unsichere Bindung. Und in meinem Fall weiss ich, dass ich leider nicht das Glück hatte von einer sicheren Bindung und die Co-Regulation nicht immer rum war, wenn ich sie gebraucht hätte. Ich finde da die wichtige und wirklich auch wertvolle Botschaft, dass das nicht bedeutet, dass wir die Selbstregulationsfähigkeit im Erwachsenenalter nicht mehr erlangen können. Sondern es ist wirklich möglich, dass wir uns selber regulieren können, dass wir das lernen können, dass wir unsere Regulationsfähigkeit oder auch Kapazitäten ausweiten können. Und einerseits gibt es da ganz viele Übungen, die, ich sage mal, so rein biologisch funktionieren. Das finde ich, ist eben auch wieder so sehr clever von unserem Körper eingerichtet. Das sind auch Übungen, die ich in diesem Podcast möchte als Ressourcen teilen. Zumindest die eine oder andere mit der Idee, dass du für dich auch ein bisschen schauen kannst, welche Übungen sind für dich dienlich, welche nützen dir. Welche nützen dir vielleicht auch, wenn du merkst, du bist irgendwie sehr aktiviert. Welche nützen dir, wenn du merkst, du bist irgendwie eher so ein bisschen in einer Untererregung. Und andererseits sind das auch ganz viele individuelle und persönliche Ressourcen. Und das ist auch etwas, wo ich mich, oder womit ich mich im letzten Jahr sehr fest befasst habe, mal so zu schauen, was ist eigentlich alles als Kraftquelle in mir herum, was ist alles als Kraftquelle außerhalb von mir herum und welche Kraftquellen, Ressourcen gibt es dann eben auch in Beziehungen. Es ist auch etwas, was ich mit den meisten von meinen Klientinnen mache. Genau das. Einerseits so die eigenen Ressourcen mal überhaupt zugänglich machen, erschliessen und mit dem auch ganz eine grosse Fülle im Innen sichtbar machen. Und dann die in einem zweiten Schritt aber auch verbinden mit den verschiedenen Nervensystemzuständen. Ja, ich hoffe, dass du in dieser Episode ein bisschen einen Einblick bekommen hast in die Polyvagal-Theorie, in die Essenzen auch von dieser Polyvagal-Theorie. Ich habe 1-2 Fässer aufgemacht und ich werde in den nächsten Folgen ganz bestimmt immer wieder Verknüpfungen machen mit dem Nervensystem, weil es für mich wirklich einfach so viel verändert hat und auch so viel erklärt. Und ja, vielleicht hast du auch Fragen dazu oder du hast Lust, eigene Gedanken oder Insights zu teilen. Dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Du kannst mich erreichen unter podcast@gorinkuenk.ch mit UE geschrieben oder auf Instagram unter @gorinkuenk auch mit UE. Und vielleicht hast du auch Lust, die Episode zu teilen mit Menschen in deinem Umfeld. Dann freue ich mich natürlich sehr fest darüber. Das kannst du auf diesen Kanal machen, wie du willst, logischerweise. Da schreibe ich überhaupt nicht vor. Was mir auch sehr dienlich ist, sind verschiedene Sterne auf Spotify oder auch Sterne auf iTunes, wobei es heisst jetzt, glaube ich, Apple Podcast, und dort auch eine kleine Rezension. Das hilft einfach, dass der Podcast besser gefunden werden kann. Und vielleicht findest du auch, hey Corinne, ich finde, der Podcast bietet mir jetzt schon einen mega Mehrwert. Ich möchte dich gerne auf dieser Reise auch finanziell unterstützen. Dann freue ich mich sehr über deinen Support, und du kannst das machen ganz niederschwellig via Twint auf 078 915 22 27, gern mit dem Vermerk SSS. Oder du kannst meinen Pinguin auf Patreon füttern, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten für monatliche Beiträge. Und du findest mein Patreon-Konto unter www.patreon.com/Corinne Küng. Ja, dann bleibt mir für den Moment noch, dir ganz einen schönen Herbst zu wünschen oder Herbstanfang. Und hab dir Sorge. Und ich freue mich auf bald. Mach's ganz gut. Ciao, ciao.